Also nach 4 Jahren haben die Menschen auch nach wie vor ihre Menschlichkeit, ihr Mitgefühl nicht verloren. Und das finde ich beeindruckend. Das gibt mir Hoffnung. Da sieht man wirklich den Zusammenhalt in der Gesellschaft.
Temperaturen bis zu minus 22 Grad, gezielte Angriffe auf die Strom- und Wärmeversorgung und eine Psyche, die nach 1461 Tagen im Ausnahmezustand extrem belastet ist. Zum 4. Jahrestag der Eskalation des bewaffneten Konflikts in der Ukraine erleben viele Menschen den wohl härtesten Winter der vergangenen Jahre. 12 Millionen im Land sind weiter auf humanitäre Hilfe angewiesen. Darüber müssen wir reden. Wir, das sind mein Gast Lisa Taschler und ich, Marius, Host dieses Podcasts. Und so gibt es zur ersten Folge Cut-Modus im Jahr 2026 gleich eine doppelte Premiere. Denn Lisa ist nicht nur der erste Gast, der zum zweiten Mal im Cut-Modus ist, sondern auch die erste Person, die nicht mit mir im Studio sitzt, sondern mir aktuell zugeschaltet ist und bis vor ein paar Tagen selbst in Kiew war. Was sie dort gemacht hat, wie es den Menschen vor Ort geht und was wir gemeinsam mit unserer ukrainischen Schwestergesellschaft tun, um zu helfen, wollen wir heute besprechen. Lisa, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, das zweite Mal vorbeizuschauen im Podcast. Bevor es losgeht, noch ganz kurz ein kleiner Disclaimer an der Stelle, weil sich die Situation in einem dynamisch bewaffneten Konflikt wie der Ukraine schnell ändern kann. Diese Aufnahme findet Anfang Februar am 9.2.2026 statt. Das letzte Mal saßen wir vor fast ziemlich genau einem Jahr zusammen, damals 3 Jahre nach der Eskalation des Konflikts. Für alle, die die Folge nicht mehr so im Hinterkopf haben, Lisa, du bist nicht nur Ukraine-Expertin bei uns im Haus, sondern in erster Linie oder auch Global Search Delegate. Das klingt erstmal recht abstrakt. Wie würdest du deinen Job einem 6-jährigen Kind erklären?
Hallo Marius, erstmal danke nochmal für die erneute Einladung. Freut mich sehr. Ja, also ich muss sagen, das ist ja nicht mal einfach für Erwachsene, sowas zu erklären, aber ich werde es versuchen. Also als Global Search Delegate bin ich Teil von einem Team. Es gibt mehrere Global Search Delegates im Deutschen Roten Kreuz. Und wir sind ja so auf Abruf bereit, also so eine Art humanitärer Bereitschaftsdienst. Also wenn was Schlimmes passiert, ob es ein Erdbeben ist oder Überflutungen oder eben auch ein Konflikt, dann kommen wir in den Einsatz. Eben Bereitschaft, ähnlich wie bei Ärzten oder bei der Feuerwehr. Das kann überall auf der Welt sein, je nachdem, wo wir eben gebraucht werden. Und manchmal ist das eben auch bei Katastrophen, die schon länger andauern, also wie zum Beispiel jetzt eben der Konflikt in der Ukraine, weil dort noch einmal mehr Personal gebraucht wird, weil es eine Eskalation gegeben hat, weil sich die Situation eben nochmal verändert hat. Oder auch, weil natürlich wir haben Kollegen, die Langzeit vor Ort sind und die brauchen dann auch manchmal eine Pause. Das heißt, wir lösen dann manchmal auch Kolleginnen und Kollegen vor Ort ab.
Okay, du hast ja schon im Vorgespräch kurz gesagt, auch dass es eine sehr intensive Tätigkeit ist. Also es ist jetzt mit einer 40-Stunden-Woche, wie ich sie vielleicht häufig habe, auch in dem Medienkontext nicht vergleichbar ist. Was macht die Arbeit da so intensiv auch?
Ja, also es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass das dann wirklich ja Ausnahmesituationen sind. Da hat man dann keinen normalen Alltag. Da hat man sehr lange Tage meistens, teilweise auch sehr lange Nächte, in denen man arbeitet. Es kann relativ schwierig sein, weil man eben sozusagen von 0 auf 100 gehen muss. Aber es ist, ja, ich würde sagen, gleichzeitig eine sehr interessante Tätigkeit. Also es ist sehr abwechslungsreich. Man arbeitet immer wieder mit neuen Teams zusammen, man arbeitet immer wieder in neuen Kontexten, die man vielleicht vorher noch nicht gekannt hat oder kehrt auch wieder in Kontexte zurück, so wie ich jetzt in der Ukraine, wo ich ja schon einige Mal war. Heißt natürlich auch, dass man immer wieder vor neuen Herausforderungen steht, ist aber natürlich auch nicht ganz einfach. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber wenn die Arbeit dann gut läuft, wenn der Einsatz etwas bewirkt, dann ist es auch sehr erfüllend, würde ich sagen.
Wir haben am letzten Mal ja schon so ein bisschen, also für die Menschen, die sich das nochmal anhören wollen, über deine Genese, also wie bist du in diese Rolle gekommen und so gesprochen. Mich würde jetzt auch gerade zu dem, was du gesagt hast, noch interessieren, was erfüllt dich an der Rolle? Also warum ist das dein Beruf und was findest du, hast du ja auch gerade schon gesagt, herausfordernd?
Also ich bin für ja die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben, ich bin schon relativ lange in der humanitären Arbeit. Ich arbeite schon seit über 15 Jahren mittlerweile beim Roten Kreuz, zuerst beim österreichischen Roten Kreuz, jetzt beim deutschen Roten Kreuz. Und ja, ich habe lange Zeit in Langzeiteinsätzen gearbeitet, also war mehrere Jahre in Ostafrika, vor allem in Äthiopien tätig, dann auch über 5 Jahre im Nahen und Mittleren Osten, vor allem im Libanon. Und ich würde sagen, diese, ja, noch neue, würde ich sagen, also ich bin jetzt seit 2023 als Global Search Delegate tätig. Diese Rolle finde ich eben gerade deswegen spannend, weil es ja sehr abwechslungsreich ist, wenn man eben wirklich in vielen verschiedenen Krisen arbeitet, mit verschiedensten Kollegen und Kolleginnen.
Was muss ein gelungener Arbeitstag für dich mitbringen, dass du erfüllt, wie du gerade gesagt hast, ins Bett gehst und sagst, heute habe ich was geschafft? Stolz ist ein großes Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass ich zufrieden bin mit dem.
Ja, ich meine, es ja, kommt natürlich ein bisschen drauf an, in welchem Kontext man arbeitet. Ich würde sagen, grundsätzlich gelungen fühlt es sich normalerweise dann an, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen gut zusammengearbeitet hat, konstruktive Gespräche geführt hat, vielleicht eben auch mal wir schreiben ja sehr viele Anträge und auch Berichte, wenn etwas abgeschlossen werden kann, wenn man sozusagen ein Kapitel zumachen kann. Oder auch jetzt im momentanen Kontext, wenn eben etwas gelingt. Es gibt ja viele, ja, Herausforderungen bei der humanitären Hilfe. Wir haben jetzt vor kurzem zum Beispiel Generatoren aus Deutschland in die Ukraine gebracht. Das ist durchaus aufwendig. Da gibt es einige Hürden, sowohl administrative als auch logistische. Wenn das dann gelingt, wenn dann eben die Generatoren erfolgreich verladen werden oder ankommen, das sind so die Momente, wo man eben ja ein Gefühl hat, okay, man hat was erreicht, es ist etwas passiert.
Wenn du dann auch so weißt, so und so viele Menschen profitieren dann auch davon. Auch wenn diese Zahlen, kann ich mir vorstellen, manchmal auch recht abstrakt sind. Also sind sie auch häufig, wenn ich sie so lese, so und so viele Tausend. Aber klar, gerade auch in der aktuellen Situation kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Es ist ein extrem harter Winter, habe ich auch schon am Anfang gesagt. Gezielte Angriffe auf die Infrastruktur auch immer. Man dann weiß, kann in so einem wichtigen Bereich helfen, kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr zufriedenstellend ist und dass man dann irgendwie mit einem guten Gefühl ins Bett geht und weiß, okay, den Menschen geht es ein bisschen besser, weil ich mich reingehangen habe, vielleicht auch.
Absolut. Und ich muss sagen, also wir verbringen ja natürlich gerade in unserer Rolle jetzt beim Deutschen Roten Kreuz, wo wir das ukrainische Rote Kreuz als Partner unterstützen, verbringen wir natürlich sehr viel von unserer Zeit im Büro, in Meetings, damit eben Berichte zu schreiben oder Anträge zu schreiben, viel, viel Verwaltungstätigkeit, viel Administratives. Und das sind eben auch gerade die Momente, wo man dann wirklich auch Kontakt mit Menschen hat. Also wenn man zum Beispiel jetzt in der Situation in ein Wärmezelt geht und Menschen trifft, oder wenn man, ich hatte ein paar Mal die Gelegenheit, auch bei unseren mobilen Gesundheitsdiensten dabei zu sein und eben sieht, wie die Menschen dann wirklich, wie die Hilfe ankommt, wie die Menschen dann eben wirklich profitieren von dieser Hilfe, das ist ja extrem erfüllend. Und dann
Ja,
weiß man
das
eben
glaube
auch,
ich.
warum man es macht, sozusagen.
Das ist ein gutes Stichwort, um ein bisschen genauer über die Ukraine zu sprechen. Ich habe es gerade auch schon gesagt. Und genau an dem Tag wird die Folge auch veröffentlicht. Es ist dann quasi ja, das traurige Jubiläum eines 4. Jahrestags eines bewaffneten Konflikts, was natürlich für die Zivilbevölkerung 4 Jahre im Ausnahmezustand bedeutet. Du warst in den vergangenen Jahren mehrfach in der Ukraine, bis erst seit ein paar Tagen wieder zu Hause. Was ist dein Eindruck? Wir hatten auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen, was die Genese ist oder war, sage ich jetzt mal. Die Hoffnung so am Anfang, die es gab in der Zivilbevölkerung, dass es bald vorbei ist. Dann war es schon das 3. Jahr, jetzt ist es das 4. Tal. Wie geht's den Menschen?
Ja, also wie gesagt, ich war in den letzten 4 Jahren ja relativ oft vor allem in Kiew, habe da relativ viel Zeit verbracht, und ich kann wirklich sagen, also die momentane Situation ist extrem, ist wirklich verheerend. Also natürlich waren auch andere Winter seit Beginn des Konflikts schwierig, vor allem auch der erste 2022, weil man auch viel weniger vorbereitet war, wie ein Winter im aktiven Konflikt aussehen wird. Aber die momentanen Temperaturen, das ist eben auch, was wirklich den Unterschied macht. Also es ist der härteste Winter, den die Ukraine erlebt hat in, ja, mindestens 10 Jahren. Temperaturen von minus 20 Grad, das ist nicht normal. Das ist nicht normal für Kiew, das ist auch nicht normal für andere Teile des Landes. Und das ist eben auch, was eine schon bereits schwierige Situation eben dann wirklich katastrophal macht. Also die Kiew und auch andere Städte in der Ukraine, die sind, also da funktioniert die Heizung über ein zentrales Fernwärmesystem, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Was bedeutet das, wenn eben zentrale Heizkraftwerke, also Knotenpunkte in diesem System dann beschädigt werden oder zerstört werden durch Angriffe, dann heißt das, dass eben ganze Viertel von einer Stadt ohne Heizung sind. Und bei minus 20 Grad draußen kühlen die Wohnungen dann natürlich sehr schnell ab. Also selbst wenn man versucht, eben die Fenster abzudichten, ich habe gesehen, Menschen haben teilweise versucht, die Wohnungen zu isolieren mit allem, was sie so haben. Aber trotzdem, wenn dann eben mehrere Tage die Heizung ausfällt, dann kühlen die Räume ab. In den am schwersten betroffenen Vierteln von Kiew, da haben wirklich also tausende Wohnungen tagelang keine Heizung. Die Menschen leben mit 3 bis 5 Grad, 3 bis 7 Grad Innentemperatur. Das kann man sich fast nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja. Das sind extreme Verhältnisse. Das ist extrem für jeden gesunden Erwachsenen. Aber wenn man sich dann vorstellt, kleine Kinder oder ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, da wird das ganz schnell lebensbedrohlich. Also da kann man nicht überleben in so einer Wohnung über mehrere Tage. Und auch in den anderen Teilen der Stadt, die vielleicht etwas weniger betroffen sind oder wo eben die Fernwärme noch teilweise funktioniert, haben die Menschen halt vielleicht 14 Grad, 15 Grad in der Wohnung. Also das ist dann auch für Menschen extrem schwierig. Ich meine, da schätzt man sich noch glücklich, dass man zumindest ein bisschen Heizung hat, sozusagen. Aber es ist gleichzeitig ja einfach unangenehm. Es heißt, dass man, vor allem wenn man dann zum Beispiel auch keinen Strom hat, das heißt, man kann sich halt auch nicht irgendwie noch mit Heizstrahlern oder sonst irgendwie aushelfen. Das heißt auch, dass man natürlich kein heißes Wasser hat. Also habe es natürlich jetzt auch am eigenen Leibe erfahren. Kalt zu duschen in einer Wohnung, die irgendwie 12 Grad hat, ist ja schwierig für einen jungen, gesunden Erwachsenen, für ein kleines Kind, für einen älteren Menschen, ja, ist das einfach. Und auch, ja, also auch in den Teilen der Stadt, die noch mehr Heizung haben, Stromausfälle stehen an der Tagesordnung. In Kiew gibt es planmäßige Abschaltungen, also sozusagen einen Zeitplan, welches Viertel Strom hat, um eben, weil das System bereits überlastet ist. Aber dann gibt es auch ganz viele unplanmäßige Ausfälle, vor allem nach Angriffen. Ich glaube, ja, wir können uns das oft gar nicht mehr so vorstellen, wie das ist, wenn man keinen Strom hat. In Berlin haben es, glaube ich, einige Menschen erfahren am Anfang des neuen Jahres. Aber wenn man sich dann vorstellt, das geht über Wochen so oder das geht über Monate so. Das ist eben dann, ja, betrifft dann wirklich die ganze Stadt. Das belastet jeden. Das macht den Alltag extrem schwierig, weil eben auch die kleinsten Aufgaben viel, viel länger dauern, wenn man eben zuerst mal Wasser am Gasherd heiß machen muss, damit man sich eben waschen kann oder etc. Aber es ist, muss man auch bedenken, es ist halt katastrophal eben in so einer Großstadt, also Kiew, auch andere Städte in der Ukraine. Das sind Großstädte, das sind Hochhäuser mit 20, 30 Stockwerken. Wenn es dann keinen Strom gibt, dann gibt es auch keinen Lift. Das ist ja für alle schwierig. Aber wenn man zum Beispiel dann eine ältere Person ist, die im 20. Stock wohnt, oder eine Familie mit Kleinkindern, oder jemand mit einer Gehbehinderung, dann ja, dann heißt das ganz schnell, dass man in seiner Wohnung isoliert ist, dann muss man sich fragen, wie man irgendwie an Lebensmittel kommt, eben 20 Stockwerke auf und ab zu gehen, und dann vielleicht noch Einkäufe zu schleppen, das ist für viele unmöglich. Das heißt auch, dass Menschen vereinsamen, weil man natürlich keine sozialen Kontakte mehr hat, wenn man nicht aus der Wohnung kommt. Das heißt aber natürlich in dem Kontext, über den wir reden, in der Ukraine, dass es beim Luftschutz, beim Luftalarm auch heißt, dass man eben vielleicht nicht in den Luftschutzkeller kommt. Das kann für viele wirklich eben extreme Folgen haben. Also das sind, und das ja, passiert ja eigentlich jeden Tag, jede Nacht, dass das Luftalarm ist.
Du hast mir
Also
selber auch gesagt, wir hatten ja auch im kurz geschrieben mit dem Vorlauf auch irgendwie vor ein paar Tagen auf die Sendung. Da hast du auch gesagt, glaube ich, dass du selber auch dass es auch selber Luftalarm gab.
Ja, also wie gesagt, in Städten, die noch weiter in Frontnähe sind, ist es überhaupt tagtäglich,
Praxis.
Dass es Luftalarme gibt, dass Menschen in Luftschutzkeller gehen. Genau, tagtägliche Praxis, nächtliche vor allem auch, weil das meistens in der Nacht ist. Aber auch in Kiew, also in den letzten Wochen, in denen ich dort war, gab es viele sehr laute Nächte, also Nächte mit vielen Angriffen, wo man natürlich dann in den Luftschutzkeller muss. Wir sind da in der gleichen Situation natürlich wie die Bevölkerung, auch wenn wir natürlich auch unsere Maßnahmen haben. Das heißt, wir haben unsere Taschenlampen, wir haben unsere Powerbanks. Also wir sind jetzt natürlich auch vorbereitet auf Stromausfälle etc. Aber in den Luftschutzkeller muss man natürlich genauso.
Ja, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen, auch wie das ukrainische Rote Kreuz im Bevölkerungsschutz auch integriert ist. Ich fand das sehr eindrücklich, wie du das geschildert hast, weil man denkt, also nur in Anführungsstrichen, wenn es so kalt ist, eben an diese körperliche Unversehrtheit, die dann natürlich bedroht ist in so einer massiven Kälte, aber all diese ganzen Folgesachen, die du auch gesagt hast, Vereinsamung oder schafft man das überhaupt, Lebensmittel sich zu organisieren, wenn man im 20. Stock wohnt und so weiter und so fort. Das ist ja wie ein Rattenschwanz, der auch einfach super grausam ist. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das, ja, du hast es ja auch gerade schon gesagt, über Monate so geht, jetzt ist Februar und es ist ja schon seit, weiß ich nicht, November oder so, kann man ja schon sagen, dass es sehr, sehr kalt ist in der Ukraine oder jetzt in Kiew mindestens. Dementsprechend kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie das ist. Und das ist, glaube ich, auch was anderes dann, wenn es in einer Stadt wie Berlin, dann ohne das runterspielen zu wollen natürlich, aber dass wenn das für ein paar Tage dann mal so ist, ist natürlich super schlimm auch, aber eben halt absehbar und das Ende ist jetzt gerade halt eben noch nicht absehbar. Was ist dein Eindruck von der ukrainischen Gesellschaft?
Es ist beeindruckend natürlich, Menschen finden immer noch natürlich einen Weg, jeden Tag in der Früh aufzustehen und eben ihr Leben zu leben. Die Bevölkerung ist wahnsinnig resilient. Er hat natürlich über die letzten Jahre auch viele Strategien gefunden, um eben mit der Situation umzugehen. Gleichzeitig darf man nicht unterschätzen, du hast es ja angesprochen, den Rattenschwanz an Problemen, die das eben dann mit sich bringt. Und das werden wir auch selbst wenn der Winter dann hoffentlich vorüber ist und die kalten Temperaturen, wird es weiterhin Auswirkungen geben von der momentanen Lage. Also wenn man natürlich in seinem Haus für mehrere Tage keine Heizung hat, dann passiert es auch oft, dass die Rohre einfrieren, dann platzen die Rohre teilweise, dann platzen die Heizkörper teilweise, dann gibt es Wasserschäden, dann geht das auch die Struktur des Hauses, kann sich auch Schimmel entwickeln etc. Also da will ich jetzt gar nicht zu weit gehen, aber nur um für Leute, um sich das auch so ein bisschen zu überlegen, was das eben dann auch für die nächsten Wochen und Monate noch heißt. Grundsätzlich würde ich sagen, also man merkt schon bei der Bevölkerung eine gewisse Zermürbung, eine Müdigkeit. Man kann sich das ja auch vorstellen, wenn einem die ganze Zeit kalt ist, wenn man es ist natürlich auch sehr dunkel im Winter grundsätzlich. Die Tage sind kurz, die Nächte sind lang. Aber ohne Strom heißt das natürlich auch, dass es grundsätzlich relativ spärlich beleuchtet ist. Also auch die Straßenbeleuchtung teilweise ausfällt, dass Menschen oft mit einer Kerze zu Hause sitzen oder mit einer Taschenlampe. Das macht natürlich auch was für die Psyche. Und das heißt auch einfach, dass man bei so einer langen Zeit dann wirklich sich bemühen muss, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und das ist ja, also viele Menschen sind ja nicht nur für sich selbst sozusagen verantwortlich, sondern haben auch Familie, haben Kinder oder kümmern sich um ihre älteren Verwandten. Und das ist natürlich auch belastend zu sehen, wie die unter dieser Krise leiden, und versucht dann natürlich, sie zu unterstützen, soweit es geht. Aber das ist nicht, es ist nicht einfach für die Menschen, und je länger es dauert, desto schwieriger wird es.
Du hast auch gerade schon vorhin gesagt, wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem ukrainischen Roten Kreuz zusammen. Wie unterstützt unsere Schwestergesellschaft vor Ort? Und was sind die größten Herausforderungen für diese Unterstützung?
Also das ukrainische Rote Kreuz, unsere Schwestergesellschaft, das ist die größte humanitäre Organisation im Land. Das heißt, die unterstützt eben wirklich Menschen im ganzen Land, ist im ganzen Land aktiv, stützt sich auf ein System von Freiwilligen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das ist extrem wichtig in der momentanen Situation. Du hast es in der Moderation ja schon kurz gesagt. Also in der Ukraine sind 12 bis 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das reicht von der unmittelbaren Hilfe, also Bergung aus zerstörten oder beschädigten Gebäuden, Erste-Hilfe-Versorgung etc. nach Angriffen, über eben Winterhilfe, das heißt Unterstützung jetzt mit Decken. In der momentanen Situation hat das ukrainische Rote Kreuz auch gemeinsam mit dem staatlichen Katastrophendienst Wärmestationen aufgebaut. Also das sind teilweise Zelte, teilweise Gemeinderäume oder Schulen, wo das ukrainische Rote Kreuz ja, den Menschen eine Möglichkeit gibt, sich aufzuwärmen, teilweise auch über Nacht zu bleiben, teilweise nur eben für ein paar Stunden, je nachdem, was gebraucht wird, warme Mahlzeiten zu bekommen, warme Getränke zu bekommen, aber auch zum Beispiel seine Handys aufzuladen oder seine Powerbanks aufzuladen, weil natürlich ist es auch extrem wichtig, dass Menschen weiterhin in Kontakt bleiben können. Also ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig das Handy im Alltag ist.
Absolut, ja.
Ja, das ist natürlich schon auch wichtig, das dann eben ja funktionsfähig zu halten. Das geht aber auch, also was die Arbeit des ukrainischen Roten Kreuzes anbelangt, über die medizinische Versorgung, also vor allem in abgelegenen Gebieten oder in schwer zugänglichen Gebieten, wo Menschen sonst keine medizinische Versorgung haben, gibt es einen mobilen medizinischen Dienst, der in die Dörfer fährt. Das geht auch über psychosoziale Unterstützung, also verschiedenste Dienste, die angeboten werden für Familien, für Kinder, aber auch für ältere Menschen. Es gibt häusliche Pflegedienste vom ukrainischen Roten Kreuz, wo Pflegeteams Menschen besuchen kann man zu Hause und unterstützen in ihrem Alltag. Also das ist ein relativ breit gefächertes Angebot, würde ich sagen, dass das ukrainische Rote Kreuz da an humanitärer Hilfe leistet, indem wir sie auch unterstützen. Es hat auch inkludiert natürlich auch den Katastrophenschutz, wo das ukrainische Rote Kreuz mit dem staatlichen Katastrophendienst zusammenarbeitet. Also es ist ja ein relativ breites Angebot.
Auf jeden Fall. Also, da wird eine Menge abgedeckt, könnte man sagen. Was sind da die Herausforderungen für humanitäre Hilfe? Neben dem vielleicht, was du jetzt gerade auch schon gesagt hast, gibt es da noch weitere Sachen? Also, wenn man jetzt mal von den Konfliktrahmenbedingungen absieht, sage ich mal.
Also wie gesagt, die größte Herausforderung für uns momentan sind ja die momentanen Temperaturen, also die Wintersituation und kombiniert mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur. Gleichzeitig muss man auch sagen, also bei Ausfall von Heizung, von Strom, von Wasserversorgung, von Abwassersystemen in einer Großstadt, das ist eine Herausforderung. Da stößt das humanitäre System auch an seine Grenzen. Also das ist natürlich, es geht weit
Ja.
mehr aus, was wir machen können. Wir können die Menschen soweit möglich vom Erfrieren warnen. Also wie gesagt, ältere Menschen teilweise aus ihren Wohnungen evakuieren, wenn man nicht mehr überleben kann, sie in Notunterkünfte bringen, eben diese Wärmestationen betreiben. Aber das gibt Menschen nicht ihren Alltag zurück. Das gibt Menschen nicht das Gefühl zurück, sich in ihren eigenen vier Wänden wohlzufühlen, sicher zu fühlen. Wenn ich vielleicht noch etwas dazu sagen kann, jetzt etwas über die Ukraine hinaus, als Herausforderung für die humanitäre Arbeit globaler gesehen, müssen wir sagen, die ja massiven Kürzungen der Mittel in der humanitären Hilfe sind für uns eine extreme Herausforderung. Das ist eine Zeit von vielen Krisen, bewaffnete Konflikte einerseits, aber auch extreme Wetterereignisse, die sich häufen, auch durch den Klimawandel. Da würde ich jetzt sagen, diese Zeit ist wirklich eine Krise für die humanitäre Arbeit. Für die Ukraine gibt es vergleichsweise noch viel Unterstützung. Für andere Krisenregionen müssen wir wirklich sagen, gibt es kaum mehr Mittel. Da müssten wirklich lebensrettende Programme eingestellt werden, weil es eben einfach keine Mittel mehr gibt. Und das ist schon wirklich eine Herausforderung für den humanitären Sektor, den wir so nicht gesehen haben in den letzten Jahren. Also das ist schon wirklich eine andere Situation, über die wir reden seit 2025, jetzt 2026, mit diesen Kürzungen. Das ist eine sehr schwierige Lage.
Ja, das glaube ich. Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen den Rahmen von der Folge sprengen würde, wenn wir über die Ukraine sprechen. Deswegen würde ich ganz gerne noch so ein bisschen fragen, wie arbeiten wir genau mit dem ukrainischen Roten Kreuz zusammen? Also das, was du gesagt hast, da könnte man jetzt auch denken, ja, die sind ja Experten, das können die alles eigenständig. Wo genau ist die Partnerschaft da so stark?
Also das Deutsche Rote Kreuz hat wirklich schon eine lange Partnerschaft mit dem ukrainischen Roten Kreuz. Das war bereits vor der Eskalation dieses Konflikts eine Partnerschaft. Diese ja, lange Kooperation baut auf Austausch von Expertise, Austausch von Erfahrung, hat sich natürlich jetzt über die letzten 4 Jahre extrem intensiviert und gewandelt. Wir haben ein internationales Team vor Ort in Kiew, aber sind auch in 4 Regionen vertreten als Deutsches Rotes Kreuz, und zwar in Odessa, Saporischschja, Rivne und Wolin, wo wir Kollegen und Kolleginnen sitzen haben. Und der Fokus von unserer Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Roten Kreuz ist vor allem im Gesundheitswesen, also bei den Gesundheitsdiensten und im Katastrophenschutz. Das ist eben Austausch von Expertise. Das ist aber eben auch Unterstützung im Management von den internationalen Mitteln, die angeworben werden. Das ist im ja, Programmmanagement. Das ist auch, ja, wie gesagt, gibt natürlich sehr viel Administration, die gemacht werden muss, wenn man eben Mittel verwaltet. Und da unterstützen wir das ukrainische Rote Kreuz auch. Aber wie gesagt, eben auch im Austausch von Erfahrung. Ich kann sagen, in 2025 konnten wir zusammen mit dem ukrainischen Roten Kreuz fast 60.000 Menschen mit Nothilfemaßnahmen und medizinischer Versorgung erreichen. Also das ist auch etwas, worauf wir durchaus stolz sein können und das nur möglich ist aufgrund der Mittel, die wir einerseits von institutionellen Geldgebern wie der deutschen Bundesregierung bzw. dem Auswärtigen Amt, als auch durch individuelle Spenden bekommen. Und ja, wie gesagt, also der Fokus ist auf den Gesundheitsdiensten, und das ist auch die Stärkung, des ukrainischen Roten Kreuzes im Bereich des Katastrophenschutzes, also in der Zusammenarbeit mit dem nationalen Katastrophendienst, um eben sich für Katastrophen vorzubereiten und dann in den Krisenfällen koordiniert, auch im Einsatz zu sein.
Da würde ich ganz gerne noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ich weiß, dass es im November auch einen Austausch gab, also dass es quasi eine Delegation gab vom ukrainischen Roten Kreuz und auch von dem Katastrophenschutz vom staatlichen, hast du, glaube ich, gesagt, die bei uns, sage ich mal, zu Gast waren, Deutschen Roten Kreuz, mehrere Stationen beim Bayerischen Roten Kreuz gewesen sind. War das da auch ein Thema, also dieser Bevölkerungsschutz? Ich weiß, dass das ukrainische Rote Kreuz ja auch seit 4 Jahren da fest verankert ist, was ja diese, ja, du hast gesagt, größte humanitäre Organisation im Land, nochmal diese Wichtigkeit oder dieses Mandat nochmal hervorhebt.
Ja, absolut. Also das ist Teil unserer Zusammenarbeit, und das war eben auch Teil dieses Austauschs. Wie erwähnt, wir arbeiten mit dem ukrainischen Roten Kreuz im Katastrophenschutz schon seit mehreren Jahren. Das ist das Mandat einer Rotkreuzgesellschaft, also für das Deutsche Rote Kreuz genauso wie für das ukrainische Rote Kreuz, ist das Mandat im Katastrophenfall gemeinsam mit staatlichen Stellen den Bevölkerungsschutz zu gewährleisten. Das heißt, die Auswirkungen einer Katastrophe auf die Bevölkerung zu begrenzen. Das funktioniert natürlich nicht einfach im Katastrophenfall, sondern das muss zuvor auch koordiniert sein. Rollenverteilung muss klar abgesprochen sein. Das sollte natürlich im besten Fall auch geübt werden und verbessert werden mit der Zeit. Wenn man sich jetzt im kleineren Rahmen sozusagen vorstellt, wenn wir jetzt zum Beispiel an Hochwasser denken, das muss alles klar koordiniert und abgesprochen sein. Wer füllt die Sandsäcke? Wer entscheidet, wo sie hinkommen? Wer evakuiert die Bevölkerung? Wer bringt sie in Notunterkünften unter? Wer koordiniert zum Beispiel spontane Freiwillige? In einem aktiven Konflikt ist das natürlich umso wichtiger, dass das klar ist und koordiniert ist. Da gibt es Evakuierungen aus frontnahen Gebieten. Das ist natürlich auch für die First Responders, also für die Einsatzkräfte, eine durchaus gefährliche Tätigkeit. Also das macht das Ukrainische Rote Kreuz auch gemeinsam mit den staatlichen Diensten. Wer stellt die Zelte auf, beziehungsweise designiert Räume wie zum Beispiel Schulen oder Bibliotheken als Wärmestationen? Wer liefert dann Mahlzeiten? Wer teilt Decken aus, etc.? Das Das ist sozusagen der Bevölkerungsschutz, also das ist ein Ort für all diese Aktivitäten und das muss eben sehr gut koordiniert sein. Da hat das ukrainische Rote Kreuz und der ukrainische Katastrophenschutzdienst sehr, sehr viel gelernt über die letzten Jahre und zwar auf allen Ebenen, also auf Bundesebene, Länderebene, Gemeindeebene. Und das ist bei uns in Deutschland natürlich auch Thema. Also wie kann Bevölkerungsschutz weiter ausgebaut werden? Wie kann der gestärkt werden? Wie kann der eben auch auf den Konfliktfall vorbereitet werden, auch wenn wir natürlich hoffen, dass das in Deutschland nie eintreten wird. Und deswegen sind so Besuche wie, also so Austausche wie eben der im November so wichtig. Da waren eben Vertreter und Vertreterinnen des ukrainischen Roten Kreuzes gemeinsam mit dem ukrainischen Katastrophenschutzdienst auf Besuch in Deutschland, beim Deutschen Roten Kreuz, wie du auch gesagt hast, auch beim Bayerischen Roten Kreuz. Eben auch, weil diese Koordinierung auf allen Ebenen passieren muss und somit natürlich auch Erfahrung in den Ländern, in den Gemeinden ganz wichtig ist und geteilt werden muss. Da gab es einen Austausch mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und auch mit dem Technischen Hilfswerk in Deutschland. Das sind ganz, ganz wichtige Austausche natürlich. In Deutschland hat man relativ viel Erfahrung natürlich im Bevölkerungsschutz. In der Ukraine ist in den letzten Jahren sehr vieles ad hoc passiert. Das wird jetzt immer mehr mit klaren Abläufen geregelt. Und ja, wie diese Abläufe eben auch gestärkt werden oder wie die auch gesetzlich verankert werden können, das ist etwas, wo wir in Deutschland sehr viel Erfahrung haben. Und das war natürlich Teil des Austausches, wo wir unsere Expertise weitergeben. Gleichzeitig muss Bevölkerungsschutz flexibel sein, sich an neue Gegebenheiten anpassen, adaptiert werden. Und da wiederum können wir sehr viel von der Ukraine lernen, weil die eben natürlich über die letzten Jahre sehr viel dazugelernt haben, sich angepasst haben und eben vor allem dieses wichtige Thema im Konfliktfall, wie diese Koordinierung passieren muss, da sehr viel Erfahrung dann für uns teilen können.
In so großen Krisen arbeiten ja häufig viele Hilfsorganisationen eng zusammen. Welche weiteren Partner unterstützen das ukrainische Rote Kreuz gemeinsam mit uns noch? Fallen dir da so ein paar Akteure ein?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen haben wir ja schon besprochen. Aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl von anderen Hilfsorganisationen in der Ukraine. Und das ukrainische Rote Kreuz arbeitet da in Kooperation mit einigen, um eben die Bevölkerung bestmöglich zu versorgen und eben auch im ganzen Land zu versorgen. Da gibt es ein sehr interessantes Beispiel von einem Projekt, finanziert von der Europäischen Union, in dem wir, also Deutsches Rotes Kreuz mit ukrainischem Roten Kreuz und dänischem Roten Kreuz, dann gemeinsam mit ACTED und IMPACT, das sind zwei andere Organisationen, arbeiten. Und da geht es eben gerade um Katastrophenvorsorge und Resilienz, also ein bisschen dieses Thema, das wir jetzt gerade besprochen haben, also um die Widerstandsfähigkeit von lokalen Gemeinden, um die Stärkung von lokalen Strukturen, Einsatzfähigkeit von Ersthelfern und diese Zusammenarbeit von lokalen Akteuren und Katastrophenschutzstellen. Klingt das ein bisschen kompliziert? Was heißt das konkret? Also wir arbeiten in diesem Projekt, das von der Europäischen Union finanziert wird, in vier Regionen, und zwar in Sumy, Kharkiv, Saporischschja und Mykolaiv. Und schauen uns da an, was sind jetzt die Risiken hier. Natürlich der Konflikt selbst, der viele Risiken bringt. Aber es gibt natürlich auch andere mögliche Katastrophen, auf die man sich vorbereiten muss, wie Überschwemmungen, Waldbrände etc. Und da schauen wir uns mit den Behörden an, was muss gemacht werden, um eben diese Risiken zu vermindern. Da kommt die Expertise von den verschiedenen Organisationen zusammen und dann entwickelt man Pläne, um eben diese Risiken zu mindern. Wir statten zum Beispiel Luftschutzkeller aus, stellen sicher, dass die gut beschildert sind, sodass die Menschen eben dann auch schnell hinfinden. Es geht sehr viel um Aufklärung in der Bevölkerung, damit Menschen wissen, was tun im Ernstfall. Da geht es aber auch zum Beispiel um bauliche Maßnahmen für Hochwassergebiete. Wir arbeiten vor allem in ländlichen Gebieten, das heißt, wir arbeiten da mit freiwilligen Feuerwehren zusammen. Die werden ausgebildet, ausgestattet, um eben im Ernstfall dann reagieren zu können. Das passiert natürlich auch mit praktischen Übungen, damit sie dann mit der Ausstattung auch dementsprechend umgehen können, damit sie sich koordinieren können mit den staatlichen Stellen dann im nächstgrößeren Ort, wenn eben Hilfe gebraucht wird. Also das ist zum Beispiel so ein Projekt, das wir eben im Katastrophenschutz machen.
Klingt auf jeden Fall sehr aufwendig und komplex, wenn man so als Laie vielleicht wie ich da drauf schaut. Du hast schon ein paar Mal jetzt auch gesagt, psychosoziale Notfallversorgung ist auch ein Bestandteil. Wie sieht das konkret aus, was das ukrainische Rote Kreuz da leistet?
Ja, also wie ich gesagt habe, das gehört für uns natürlich dazu zu den Gesundheitsdiensten. Das darf man nicht vernachlässigen. Gerade in so einer Situation, in einem Konflikt, hat das extreme auch psychische Auswirkungen auf die Menschen und ist deswegen ein sehr wichtiges Thema. Beim ukrainischen Roten Kreuz heißt das konkret, es gibt ein Angebot von verschiedensten Diensten, nachdem natürlich auch die Bedürfnisse variieren. Das reicht von individuellen Beratungen für Menschen über Gruppentherapie, sind aber eben auch so Sachen wie Gemeinschaftsaktivitäten. Das heißt, da gibt es dann Programme für Kinder, die zum Beispiel malen können, um eben Erlebnis zu verarbeiten. Da gibt es auch Programme für Senioren, diese Active Aging Clubs, also sozusagen für aktive Altern, für ältere Menschen, um eben auch der sozialen Isolation entgegenzuwirken. Das ist ein sehr wichtiges oder sehr großes Thema. Im Konflikt werden natürlich auch Familien auseinandergerissen sind, ältere Menschen oft in Dörfern zurückbleiben, während jüngere Familienmitglieder in größere Städte ziehen oder eben auch weiter von der Front wegziehen, während ältere Menschen oft bis zum letzten Moment versuchen, in ihrem Haus zu bleiben. Da sind solche Programme natürlich extrem wichtig, um diese Menschen nicht allein zu lassen, die aus ihren normalen sozialen Netzwerken herausgerissen sind. Das ist aber auch zum Beispiel psychologische Erste Hilfe. Das heißt, dass Freiwillige, zum Beispiel auch die Freiwillige Feuerwehr oder auch Gemeindemitglieder darin geschult werden, wie sie Menschen unterstützen können, die extreme Stresssituationen erlebt haben. Das ist sozusagen nicht nur die physische Erste Hilfe, sondern eben auch die psychologische Erste Hilfe, um Menschen zu unterstützen, um über das Erlebte hinwegzukommen. Ganz ein wichtiger Teil der psychosozialen Dienste ist da auch die Unterstützung von den Mitarbeitenden des ukrainischen Roten Kreuzes und den Freiwilligen, die ja natürlich eben all diese Dienste anbieten und ausführen und Menschen unterstützen und somit in ihrer Arbeit natürlich auch extrem schwierige Dinge sehen, die, wie man sich vorstellen kann, auch extrem Burnout gefährdet sind, weil sie 24 Stunden am Tag mehr oder weniger arbeiten und keine Wochenenden, keinen Urlaub, keine Pause machen dazwischen. Das heißt, es ist eben auch ein Angebot vom ukrainischen Roten Kreuz für die psychische Gesundheit der Einsatzkräfte, um eben so etwas zu vermeiden.
Ist auf jeden Fall eine Menge, die natürlich auch gefordert ist, muss man leider sagen. Ich würde gerne, auch wenn es vielleicht ein bisschen kontraintuitiv klingen könnte, noch einen Ausblick wagen, so ein Stück weit. Jetzt nicht, dass du militärstrategisch mir erklärst, wie geht's jetzt weiter. Ich glaube, dafür sind wir halt eben nicht die richtige Organisation. Und da kann man ja auch in deutschen Leitmedien viel zu lesen, sondern wir wollen ja den Fokus auf das Humanitäre richten. Wir haben ja jetzt viel über die unmittelbare Lage vor Ort gesprochen. Was glaubst du, haben wir so langfristig überhaupt für Möglichkeiten zu helfen? Du hast gesagt, man muss da präventiv agieren, also man kann nicht immer nur reagieren. Was glaubst du, was es da für Möglichkeiten gibt? Und wie siehst du vielleicht auch so einen leichten, das auch schon angedeutet, Querverweis zu der Situation in Deutschland?
Ja, also eben der Bevölkerungsschutz ist in der Natur der Sache sozusagen sowohl inkludiert sowohl Maßnahmen für die momentane Situation als auch Vorbereitungsmaßnahmen, um die Auswirkungen von Katastrophen zu mindern. Das heißt, es ist sozusagen immer beides mitgedacht, geht Hand in Hand. Wir haben schon relativ viel, würde ich sagen, über eben diese Zusammenarbeit zwischen Roten Kreuz und staatlichen Stellen gesprochen in diesem Themenkomplex von Bevölkerungsschutz. Ein ganz großer Teil der präventiven Vorbereitung ist allerdings auch die Aufklärung und die Vorbereitung der Bevölkerung. Ich habe ja schon kurz darüber gesprochen mit dem Projekt, das wir momentan in der Ukraine auch durchführen, zum Katastrophenschutz, dass da eben auch sehr viel dazugehört, Menschen in Gemeinden auszubilden als Ersthelfende und die auszustatten, aber eben auch Bevölkerung darüber aufzuklären, wo sie Schutz finden können, wie sie sich auch selbst versorgen können. Das ist extrem wichtig und das ist eben auch wirklich langfristig wichtig. Ich glaube, das ist ganz interessant, wenn man sich anschaut, wie da eben in Deutschland vielleicht die Haltung dazu ist. Es gab ja diese Preparedness Strategy der Europäischen Union, die letztes Jahr herausgekommen ist, haben vielleicht nicht unbedingt alle mitgekriegt, aber ich glaube, es hat schon auch ganz schöne Wellen geschlagen, auch in der Presse teilweise, weil da eben dann so Sachen drinnen gestanden sind, wie Menschen müssen sich darauf vorbereiten, dass sie 22 Stunden lang sich selbst versorgen können und so weiter. Und es ist natürlich ein Klima momentan in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern der Unsicherheit, wo man eben auf der einen Seite hört, dass etwas passieren könnte und da auch viele Sorgen hat. Gleichzeitig kommen eben diese Strategien raus oder es werden von Organisationen auch immer mehr Aufklärung angeboten etc., um Menschen vorzubereiten. Ich glaube, was da sehr wichtig ist, ist, dass diese Vorbereitung keine Angst machen sollte, sondern dass das eben wirklich etwas ist, was einem helfen sollte. Also genauso wie man vielleicht seine Wertsachen wegschließt, wenn man auf Urlaub fährt, weil vielleicht jemand einbrechen könnte oder dass man weiß, wo seine wichtigsten Dokumente und Wertsachen sind, falls es brennt und man schnell aus dem Haus muss. Genauso ist das halt, also diese Vorbereitung eben auch etwas, wo man sich darauf vorbereitet, dass man sich eben versorgen kann, dass man Essen zu Hause hat, Wasser hat, Medikamente hat für den Notfall. Aber gleichzeitig hofft man natürlich, dass das nie notwendig sein wird. Es ist natürlich besser, sich vorzubereiten, als dann im Notfall unvorbereitet zu sein. In der Ukraine ist das mittlerweile relativ alltäglich, würde ich sagen, für Menschen, dass sie eben auf gewisse Notlagen vorbereitet sind. Bei uns würde ich annehmen, dass sehr viele Menschen eben ein Problem hätten, wenn plötzlich kein Wasser mehr aus der Leitung kommt oder wenn es eben zu einem Stromausfall kommt. Das muss jetzt und ist hoffentlich nicht unbedingt gekoppelt an eine große Katastrophe. Das kann auch aus kleineren Krisen entstehen. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist für die Bevölkerung, auf so etwas vorbereitet zu sein. Und würde das auch grundsätzlich jedem raten als Teil von Vorbereitungen im eigenen Haushalt.
Ich habe letztes Jahr mit Christoph John, also unserem Leiter für internationale Zusammenarbeit, gesprochen. Der sagte, dass so ein Trend immer mehr Richtung so vorausschauende humanitäre Hilfe geht. Trifft es auch auf die Ukraine zu oder wie schafft man das überhaupt in so einem lang bewaffneten Konflikt, der so dynamisch ist und sich die ganze Zeit verändern kann?
Ja, das trifft absolut auch auf die Ukraine zu. Und wie gesagt, also das geht oft Hand in Hand. Also viele Strukturen, die wir jetzt stärken im aktiven Konflikt, sind für die momentane Situation extrem wichtig, aber werden eben dann auch langfristig Bevölkerung unterstützen, auf Katastrophenfälle vorbereitet zu sein. Ich würde sagen, also in der humanitären Hilfe ist das so ein bisschen ähnlich wie in der Medizin, dass die Prävention eben extrem wichtig ist und man damit das Schlimmste verhindern kann oder eben zumindest mindern kann. Das heißt, wenn ich jetzt eben zum Beispiel einen freiwilligen Feuerwehrdienst ausbilde und ausstatte, dann können die verhindern, dass sich ein Feuer ausbreitet oder können Menschen eben zum Beispiel aus einem zerbombten Gebäude schnell und effektiv bergen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der aktuellen Lage, ich habe es glaube ich kurz schon erwähnt, wir bringen Generatoren in die Ukraine. Das ist sowohl für die momentane Situation, also weil wir eben damit auch Wärmestationen betreiben. Manche der Generatoren dienen eben auch als Backup Energiequellen für Krankenhäuser, für Notunterkünfte, für Wasserpumpen. Also das ist eben auch eine Vorsorge, falls der Strom ausfällt und diese alternativen Energiequellen gebraucht werden. Was in einem Konflikt nicht einfach ist, also in der momentanen Lage in der Ukraine, ist, dass man andere Risiken eben nicht außer Acht lässt. Also es gibt natürlich extrem viele Risiken aufgrund des Konflikts, aber es gibt natürlich auch in der Ukraine andere Risiken, wie zum Beispiel Hochwasser, wie zum Beispiel Waldbrände, die genauso noch passieren und auf die man sich auch vorbereiten muss. Das heißt eben zum Beispiel, Wenn man weiß, es gibt ein Hochwassergebiet, dass man eben zum Beispiel Dämme stärken muss, damit es dann nicht zum Hochwasser kommt. Oder wenn die Wettervorhersage starke Regenfälle ankündigt, dass man dann Menschen eben eventuell evakuiert. Das Gleiche, wenn ein Kälteeinbruch kommt, das kann man Menschen auch vorzeitig versorgen. Das haben wir auch gemacht zu Beginn des Winters, dass man eben Decken verteilt oder Menschen auch vor allem in ländlichen Gebieten mit Brennmaterial versorgt. Also all das ist eben vorausschauende humanitäre Hilfe, um das Schlimmste abzuwenden oder zu mildern. Und jede Investition, die in diese vorausschauende Hilfe geht, ist, würde ich sagen, ja, es gibt sogar Studien dazu, wie viel jeder Euro, der in Prävention investiert wird, dann in spart, weil es eben nicht zum Schlimmsten kommt. Der Schlüssel ist ungefähr 1:7. Das heißt, man sieht, wie extrem wichtig diese vorausschauende humanitäre Hilfe ist, um eben den Katastrophenfall entweder überhaupt zu verhindern oder zumindest die Auswirkungen zu mindern.
Und gibt es schon auch so Perspektiven für den Wiederaufbau? Auch das klingt ja vielleicht erstmal so ein bisschen kontraintuitiv. Also macht man sich schon auch Gedanken, muss man ja eigentlich, wenn du sagst, dass man so weit im Voraus auch schon plant und das abwägt für die Zeit nach dem Konflikt.
Ja, also muss man natürlich, gleichzeitig kann ich natürlich auch sagen, es ist, wenn man mitten in der Krise ist, mitten in einem sehr harten Winter ist, ist es natürlich
Voll.
relativ schwierig, an Wiederaufbau zu denken. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wo in der Ukraine man ist. Also im Westen der Ukraine gibt es natürlich mehr Möglichkeiten bereits für den Wiederaufbau. In den frontnahen Gebieten ist das noch einmal sehr viel schwieriger. Aber was für uns ganz klar ist, ist, dass ein Wiederaufbau dauern wird, weil, wie gesagt, die Systeme, die jetzt am Limit sind, die müssen wirklich auch teilweise neu aufgebaut werden. Also ich habe mit einem Kollegen vor kurzem gesprochen, der hat das Stromsystem mit einem Fahrradreifen mit 100 Flicken verglichen. Also diese Systeme sind absolut an der Grenze. Es kann während des Konflikts teilweise eben wirklich nur repariert werden, eben ein Flicken drauf gemacht werden, aber wenn dann die Chance zum Wiederaufbau besteht, dann werden diese Systeme teilweise von Grund auf neu aufgebaut werden müssen. Da ist natürlich für uns auch sehr wichtig, dass dieser Wiederaufbau dann so passiert, dass man eben für weitere Risiken oder Katastrophen auch gewappnet ist. Das heißt, eben zum Beispiel, ich habe es kurz angesprochen, wenn man jetzt ein Gebiet hat, das oft von Hochwasser betroffen ist, dann wird man vielleicht im Wiederaufbau darauf achten, dass man bauliche Maßnahmen trifft, dass das eben nicht passieren wird. Da gibt es viele Beispiele dafür, aber das ist sicher der Fokus im Wiederaufbau, dass man eben im humanitären Sektor gibt es den Ausdruck Build Back Better. Also, dass man eben, wenn man dann die Chance hat, wieder aufzubauen, dass man eben auch wirklich die Strukturen so aufbaut, dass sie stärker sind, als sie vielleicht davor waren.
Letzte Frage vielleicht auch noch dazu. Was muss neben dem Ende des bewaffneten Konflikts noch passieren, damit es den Menschen langfristig auch besser gehen kann?
Ja, also natürlich ist der erste Schritt ein Ende des Konflikts, Frieden. Das ist extrem wichtig für die Menschen. Aber ja, wir müssen natürlich daran denken, dass es Langzeitfolgen geben wird. Also selbst wenn der Konflikt morgen endet, heißt das natürlich nicht, dass das alles sofort gut ist. Diese Langzeitfolgen sind sowohl physisch als auch psychisch für die Menschen. Wir arbeiten ja bereits an beidem sozusagen. Aber das wird noch viele Jahre dauern. Wir reden jetzt über 4 Jahre Konflikt. Das heißt, es gibt viele Kinder, die sich an gar nichts anderes erinnern können. Also die 6, 7 Jahre alt sind und wirklich ja im Konflikt aufgewachsen sind. Das ist etwas, was verarbeitet werden muss. Das wird noch viele Investitionen in eben auch psychosoziale Hilfe brauchen über die nächsten Jahre. Wir haben Wiederaufbau angesprochen, das heißt eben bis wirklich diese Infrastruktur, aber auch eben private Wohngebäude etc., bis das alles aufgebaut wird, wird es lang dauern. Viele Familien sind eben auseinandergerissen, Menschen, die geflohen sind, die natürlich auch zurückkehren wollen, aber auch da eben braucht es dann die Strukturen, um zurückzukehren und auch um für Familien, um wieder zusammenzuwachsen. Also das sind alles lange, lange Folgen, die uns noch lange begleiten werden, auch nach Ende des Konflikts.
Ja, ich glaube, es ist auch gerade nach 4 Jahren sehr gut nachvollziehbar. Tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zum zweiten Mal zu Gast zu sein, Lisa. Und ja, die Situation geschildert hast, auch wenn natürlich der Inhalt der Situation ziemlich dramatisch war oder ziemlich verheerend, hast du ja auch gesagt. Ich fand es trotzdem sehr interessant, dass du nochmal da warst und auch ein Jahr später mehr zu erfahren, auch zu der Zusammenarbeit mit unserer ukrainischen Schwestergesellschaft, gerade auch so den Austausch im Bereich Bevölkerungsschutz, hatten wir im letzten Mal, glaube ich, gar nicht zugesprochen. Falls ihr genau ja diese Zusammenarbeit unterstützen wollt und Menschen direkt helfen möchtet, könnt ihr das natürlich sehr gerne beim Deutschen Roten Kreuz oder beim ukrainischen Roten Kreuz dann dadurch auch automatisch tun. Den Link für eine Spende findet ihr wie immer in den Shownotes. Mehr erfahrt ihr außerdem auf drk.de/Ukraine und natürlich auf unseren Social-Media-Profilen. Lisa, beim letzten Mal habe ich dich ja schon gefragt, was dir allgemein auf der Welt Hoffnung gibt. Und du hast ja schon gesagt, dass du in vielen verschiedenen Kontexten gearbeitet hast und da auch immer so ein bisschen den Zusammenhalt gesehen hast innerhalb der Bevölkerung. Wie siehst du das aktuell in der Ukraine? Ist es nach wie vor auch etwas, was dir Hoffnung gibt? Und gibt es darüber hinaus, um mal auf einer positiven Note zu enden, gibt es darüber hinaus noch etwas?
Ja, ich sehe das nach wie vor auf jeden Fall auch in der Ukraine und es beeindruckt mich auch nach wie vor sehr. Die größte Unterstützung sind Ukrainer und Ukrainerinnen füreinander. Also wir können viel über unsere Arbeit, über die humanitäre Arbeit reden, aber im Endeffekt ist es eben vor allem die Bevölkerung, die sich gegenseitig unterstützt. Ob das jetzt der Junge ist, der Nachbarin im 20. Stock hilft und für sie einkaufen geht, auch wenn das heißt, dass er selber nochmal 20 Stockwerke auf- und ablaufen muss, oder ob das Leute sind, die Freunde bei sich in der Wohnung aufnehmen, weil bei denen die Heizung ausgefallen ist und auch wenn es eh schon eng ist, sie die eben dann trotzdem über Wochen bei sich aufnehmen. Ob das eine junge Frau ist, die beim Luftalarm dem älteren Herrn über den eisigen Gehsteig hilft, damit er auch in die U-Bahn-Station kommt und dort Schutz suchen kann, auch wenn das vielleicht heißt, dass sie doppelt oder dreifach so lang braucht, bis sie in Sicherheit ist. Dass all das passiert jeden Tag in der Ukraine nach wie vor. Und das finde ich extrem beeindruckend. Klingt vielleicht ja etwas pathetisch, aber also nach 4 Jahren haben die Menschen auch nach wie vor ihre Menschlichkeit, ihr Mitgefühl nicht verloren. Und das finde ich beeindruckend. Das gibt mir Hoffnung. Da sieht man wirklich den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und ja, vielleicht auch noch darüber hinaus, was mir ebenfalls Hoffnung gibt, ist auch das hier, auch die Aufmerksamkeit außerhalb von der Ukraine für die Situation in der Ukraine, dass es nach wie vor Solidarität gibt für die Ukraine, auch wenn wir vor vielen Herausforderungen stehen, dass die Menschen weltweit, die Menschen in Deutschland die Situation in der Ukraine nicht vergessen, sondern immer noch Solidarität zeigen. Das ist, finde ich, extrem wichtig und gibt auch den Menschen in der Ukraine Hoffnung.
Das war ein schönes Schlusswort, trotz den schwierigen Umständen. Und ich finde, da kann man auch mal ein bisschen Pathos scheinen lassen, sage ich mal. Lisa, vielen Dank, dass du nochmal da warst.